Ja, hallo, mein Name ist Ruta Himane. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wissenschaftszentrum Berlin und am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und beschäftige mich hauptsächlich in meiner Arbeit mit den Themen Diskriminierung, Rassismus, Stereotype und Vorurteile.
Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
Damit sind Thema und Gast benannt beim Lunchtalk Soup and Science von Inforadio und Technologiestiftung Berlin mit Berliner Wissenschaftlerin. Ich bin Thomas Prinzler, hallo. Und auch in dieser Ausgabe kann mein Gast immer noch nicht gemeinsam mit mir die Suppe auslöffeln, die ich ihm eingebrockt hatte. Ruta Himane ist zwar hier im Inforadio, aber Corona-bedingt im Nachbarstudio. Ich kann sie nur durch eine Glasscheibe sehen. Willkommen, Dr. Ruta Himane. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Frau Himane, Ihr Name klingt nicht typisch deutsch. Sie sind dunkelhäutig. Ich bin schon allein darüber verunsichert, wie und ob ich das benenne. Und wenn ich Sie frage, woher kommen Sie, ist das schon diskriminierend, gar rassistisch?
Nein, also ich würde sagen, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, denke ich, ist es was, was augenscheinlich ist, worüber man sprechen kann. Aber es kommt drauf an, wer das fragt und wie es gefragt wird und auch mit welcher Absicht. Aber ja, viele, viele Menschen sind in zweiter oder dritter Generation in Deutschland geboren, sind quasi nicht mehr mit dem Heimatland der Eltern oder der Urgroßeltern so stark verbunden und fühlen sich durch diese Frage zum Teil ausgegrenzt, weil sie sich selbst als Deutsche identifizieren. Genau, und deshalb würde ich sagen, ist es so ein bisschen kontextabhängig, aber ja, so ganz unvoreingenommen kann ich jetzt nicht sagen, nein, das ist gar kein Problem.
Unser Thema heute, also ethnische Diskriminierungen, seit geraumer Zeit ja auch hierzulande heftig diskutiert. Frau Himane, wo fangen Diskriminierung und Rassismus im Alltag an?
Also das fängt an, wenn man zum Beispiel nicht in eine Diskothek zugelassen wird, weil man zum Beispiel schwarz und männlich ist, wenn man in der Schule schlechtere Noten bekommt oder keine Empfehlung für das Gymnasium, weil man zum Beispiel einen türkischen Namen hat und vermutet wird, dass man das aufgrund der Sprachkenntnisse sowieso nicht schaffen wird. Aber auch wenn man bei gleicher Qualifikation bei Bewerbungen nicht berücksichtigt wird.
Und wir sind da ganz schnell auch beim Stichwort Identitätspolitik und Cancel Culture. Wie nehmen Sie diese Diskussion wahr?
Ja, also das beschäftigt mich sehr. Ich empfinde den Ton als sehr aggressiv. Das finde ich schade und bin auch zum Teil irritiert über die Position. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass sehr schnell von Cancel Culture gesprochen wird, wenn es zum Beispiel über Debatte geht, ob man jetzt gendert oder nicht, oder oft von Menschen aus der Mehrheitsbevölkerung dann so wahrgenommen wird, dass Rassismus ja eigentlich jetzt gar nicht so ein eklatantes Problem ist. Und ich würde sagen, da muss man einfach aufpassen, dass man den Leuten nicht abspricht, das, was sie wahrnehmen, also die Diskriminierung und den Rassismus, den Alltagsrassismus vor allen Dingen, den sie wahrnehmen und dass sie den jetzt auch benennen. Und ich glaube, da hat sich einfach in den letzten Jahren richtig viel getan. Also als ich angefangen habe zu forschen, da wurde noch von Vorbehalten gesprochen. Ja, im Laufe der Zeit wurde das dann zur Diskriminierung. Spätestens seit letztem Sommer und den Protesten, den Black Lives Matter Protesten, ist jetzt auch in Deutschland die Erkenntnis eingezogen, dass Rassismus ein Problem ist und zwar ein Problem der Gesellschaft. Und gleichzeitig kamen dann so Begriffe auf wie Cancel Culture und dass so viele Partikularinteressen von kleinen Gruppen irgendwie durchgekämpft werden. Und das ist natürlich auch, weil viele, viele Minderheiten jetzt in wortstarken Positionen sind. Und das ist erstmal was Positives und weil eben ihre Positionen so lange nicht gehört wurden und deshalb der Ton vielleicht manchmal auch etwas rauer ist.
Frau Himane, Sie sind waschechte Deutsche. Wenn ich fragen würde, wo kommen Sie her, würden Sie mir sagen, aus?
Steinau an der Straße, ein Dorf im Kinzigtal in Hessen.
Haben Sie in Ihrem Leben sowohl als Kind, Jugendliche, als auch als Erwachsene und als Forscherin Diskriminierung, Vorbehalte oder Rassismus erlebt?
Ja, natürlich. Also nichts, was mich jetzt stark traumatisiert hätte, aber schon als Kind, also wenn ich mich irgendwie im Bus daneben benommen habe und mit meinen Freunden gerangelt habe, dann meinte der Busfahrer, sowas kannst du bei dir in deiner Heimat machen, aber hier in Deutschland machen wir sowas nicht. Ja, und dann auch später natürlich, wenn ich in der Schule, aber auch dann ja auf der weiterführenden Schule immer gefragt wurde, warum ich denn so gut Deutsch spreche. Und ich habe diese Frage immer nicht verstanden, weil ich dachte, ich bin doch hier geboren, hier aufgewachsen, warum soll ich denn nicht gut Deutsch sprechen? Das habe ich als ausgrenzend erfahren. Ja, und dann später natürlich, also ich meine, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren war ich zu einem Vortrag in Dresden eingeladen und auf der Rückfahrt wurde ich dann von der Polizei angehalten und um eine Passkontrolle gebeten. Also das hat mich sehr getroffen, da habe ich auch protestiert, aber das fand ich extrem befremdlich und das würde ich schon als negative Erfahrung bezeichnen.
Wir hören es auch immer wieder, Menschen mit Migrationshintergrund, auch bei diesem Begriff zögere ich sofort, sind wir das nicht eigentlich alle? Also diese Menschen, die nicht weiß sind und Müller oder Meier heißen, haben schlechtere Chancen bei der Berufswahl oder bekommen schwerer eine Wohnung. Sie wollten das genau wissen, haben das am Wissenschaftszentrum Berlin erforscht. Das Ergebnis vorweg, die Vermutung wurde bestätigt.
Korrekt. Also wir haben im Rahmen eines Feldexperiments untersucht, ob Bewerber bei gleicher Qualifikation die gleiche Chance haben, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Und dafür haben wir den Namen, aber auch das Foto des Bewerbers oder der Bewerberin variiert und haben uns insgesamt 35 verschiedene Herkunftsländer angeschaut und wir stellen eben fest, dass insbesondere Menschen mit Namen aus mehrheitlich muslimischen Ländern und schwarze Menschen am stärksten in Deutschland von Diskriminierung betroffen sind.
Und das meint, Menschen aus England, Holland, Polen sind deutlich weniger auffällig. Woran liegt das?
Genau, also zum einen finden wir genau für Menschen mit Namen aus westeuropäischen Ländern, aber auch interessanterweise aus ostasiatischen Ländern, also keine signifikante Diskriminierung oder gar keine. Und in Diskriminierungstheorie gibt es zwei verschiedene sozusagen Positionen. Da wird einmal über statistische Diskriminierung gesprochen und einmal über geschmacksbasierte Diskriminierung. Geschmacksbasierte Diskriminierung ist einfach, dass man Vorbehalte hat gegenüber bestimmten Gruppen, also sagen wir mal Frauen oder Migranten oder Homosexuellen. Man möchte nicht mit denen zusammenarbeiten, weil man die doof findet. Und statistische Diskriminierung zielt eher darauf ab, dass es für einen Arbeitgeber eben immer eine unsichere Entscheidung ist, eine Entscheidung, die mit Risiko behaftet ist, wem er jetzt diese Stelle gibt. Und ein Arbeitgeber möchte eben möglichst die beste Entscheidung für sein Unternehmen treffen. Und deshalb schaut er sich eben nicht nur den Bewerber oder die Bewerberin an, sondern auch die Gruppe, zu der diese Person gehört und macht darüber Annahmen dann, wie diese Person geeignet ist.
Diese theoretischen Positionen, die Sie beschrieben haben, haben Sie auch die Arbeitgeber befragt, warum Sie die eine nehmen und den anderen nicht?
Also in dieser eben genannten WZB-Studie haben wir das nicht gemacht, aber davor habe ich eine Studie gemacht zur Diskriminierung im Ausbildungsmarkt. Und da haben wir im Rahmen von Fokusgruppen Arbeitgeber befragt und da kam ganz oft einmal die Sorge, dass die Kunden zum Beispiel nicht von einer Person mit Kopftuch bedient werden möchten, aber dann natürlich auch krasse Stereotype und Verallgemeinerungen. Also ein Beispiel, was das gut illustriert ist, da sagte jemand, wissen Sie was, ich habe nichts gegen Migranten, ich habe auch mal einem Ali eine Stelle angeboten, aber der hat nichts getaugt und den musste ich dann entlassen und seitdem stelle ich keine Alis mehr ein. Und dann haben wir ihn gefragt, wenn das jetzt ein Kevin gewesen wäre, und da meint er so, dann hätte ich schon noch einen anderen Kevin auch eingestellt. Also da wird dann die Erfahrung mit einer spezifischen Person auf die ganze Gruppe überschrieben und deshalb hatte diese Gruppe dann keine Chance mehr bei diesem Arbeitgeber.
Im Wissenswerte Landstock Soup & Science ist heute die Psychologin Dr. Ruta Jemane zu Gast. Sie haben in Hildesheim studiert, sich in Berlin am WZB und der Humboldt-Uni promoviert, waren dazwischen zu Studienaufenthalten in Großbritannien und den USA, jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Wenn Sie unter den Aspekten Integration, Separation, Gleichheit und Diskriminierung diese Länder vergleichen, zu welchem Ergebnis kommen Sie da?
Ja, das ist ganz erstaunlich. Also wir haben uns in unseren Studien 6 verschiedene Einwanderungsländer angeschaut. Die USA, Großbritannien, Niederlande, Norwegen, Spanien und Deutschland. Und wir stellen fest, dass bei dem gleichen Design quasi das Ausmaß der Diskriminierung in Deutschland eher im Mittelfeld liegt. und dass das Ausmaß der Diskriminierung am stärksten ist in Großbritannien und in den USA und auch in Norwegen, während wir in Spanien zum Beispiel überhaupt keine Diskriminierung messen. Und das war erstmal kontraintuitiv. Wir sind davon ausgegangen, dass in Ländern wie Großbritannien und auch den USA, wo es schon lange sozusagen Affirmative Policies gibt, also positive Diskriminierung, aber auch einen sehr, sehr starken Antidiskriminierungsschutz im Vergleich jetzt zu Deutschland, wo der Schutz eher schlecht ist, dass Arbeitgeber da weniger diskriminieren. Aber das konnten wir in unseren Befunden nicht wiederfinden.
Sehr spannend fand ich Ihren Aufsatz Kategorien, die Geister, die ich rief. In dem warnen Sie davor, Kategorien wie ethnische Herkunft in Amerika als Race bezeichnet, für Fragen der Gleichstellung und Integration zu nutzen. Warum?
Also ich warne davor, dass dieses Konzept von Race 1:1 nach Deutschland zu importieren. In Deutschland ist nach wie vor Problem, dass wir Diskriminierung, zumindest wenn wir uns Registerdaten anschauen, wo meistens nach Migrationshintergrund gefragt wird, eben nicht immer sichtbar machen können. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Afrodeutsche, die schon in dritter, vierter Generation in Deutschland leben, wo weder Mutter oder Vater oder auch Großeltern zugewandert sind. Und die dann quasi unsichtbar sind in diesen Statistiken, obwohl sie vielleicht eine schwarze Hautfarbe haben und im Alltagsleben sehr viel Diskriminierung erfahren. Also das ist erstmal quasi so ein Problem. Und deshalb kam eben diese Debatte auf, ob man zum Beispiel die Kategorie Race übernimmt, um diese Diskriminierung sichtbar zu machen. Und ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, bin da sehr, sehr skeptisch. Also Race ist erstmal eine soziale Kategorie. Das ist ja schon lange Konsens, dass es keine biologischen Rassen gibt und dass sich Menschen verschiedener Hautfarbe kaum genetisch voneinander unterscheiden. Aber es ist eben in den USA mittlerweile auch zu einer Selbstbezeichnung geworden. Also auch Schwarze bezeichnen sich als Black. Das ist die Kategorie für die Schwarzen in den USA. Und ich warne davor, weil diese Kategorie extrem ungenau ist. Also ich habe zum Beispiel in diesem Aufsatz jetzt ein Beispiel gegeben, Tiger Woods. Das ist wahrscheinlich allen noch ein Begriff. Das ist ein Profi-Golfspieler. Der wird von den meisten als schwarz wahrgenommen. Aber wenn man sich quasi seine ethnische Herkunft anschaut, dann ist er, wenn überhaupt, ein Asiate. Seine Mutter ist, glaube ich, von den Philippinen. Sein Vater ist halb weiß, halb, glaube ich, Native American. Und trotzdem wird er eben aufgrund dieser Kategorie als schwarz wahrgenommen. Er selbst würde sich aber nicht so bezeichnen und hat das auch abgelehnt. Aber trotzdem ist eben die Wahrscheinlichkeit höher, dass er bei einer Polizeikontrolle aus dem Verkehr gezogen wird, weil er als schwarz wahrgenommen wird. Und wenn wir jetzt diese Kategorien in Deutschland einfach so einführen, dann wäre jetzt meine erste Sorge, dass es so Tür und Tor öffnen würde für zum Beispiel die rechtspopulistischen Parteien, dass man sagt, naja, dann können wir jetzt ja mal nach Race auswerten, wie oft bestimmte Gruppen irgendwelche Verbrechen begehen und dann strukturelle Faktoren außer Acht lassen und dann ein bestimmtes gesellschaftliches Bild zeichnen, was so vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht. Und deshalb brauchen wir auf jeden Fall andere Kategorien und da ist auch die Forschung dran. Ich habe da jetzt auch noch keine Patentlösung.
Aber jetzt wäre genau meine Frage, wie kriegt man da soziologisch gesehen eine Kategorisierung, um dieses Wort zu nutzen, hin?
Genau, also erstmal muss man quasi die Communities mit einbeziehen, damit man eben sicherstellt, dass die Kategorie, die wir uns jetzt irgendwie in unserem Arbeitszimmern ausdenken, auch das widerspiegelt, wie die Bevölkerung sich wahrnimmt und empfindet. Und da ist jetzt schon ein erster Versuch entstanden im Rahmen des Afrozensus. Und dann muss man eben gucken, ob diese Kategorie geeignet ist, um eben die ganze Bandbreite von Ausgrenzung und Diskriminierung zu erfassen. Und da sind schon viele Bemühungen in der Forschung. Also man überlegt zum Beispiel, ob man einfach nach Hautfarbe fragt. Ja, das wäre für mich erstmal ein guter Weg, weil das ist etwas, das kann man jetzt nicht wegdiskutieren. Jemand hat entweder eine schwarze Hautfarbe oder nicht, oder eine weiße Hautfarbe. Das ist jetzt keine soziale gemachte Kategorie, sondern das ist eben eine phänotypische Differenz, die nach außen sichtbar ist. Genau, aber wie gesagt, das ist jetzt so in den Anfängen und in der Forschung gibt es da auch verschiedene Positionen. Es gibt auch die, die ganz stark fordern, dass wir eben die Kategorie Race einführen, damit unsere Studien vergleichbarer sind mit Studien in den USA oder anschlussfähiger.
Ein Satz zum Begriff Afrozensus?
Ja, der Afrozensus ist eine super tolle Initiative, ja, von verschiedenen Institutionen, die sich ja quasi dieser Forschungslücke bewusst waren und die einfach gesagt haben, wir warten jetzt nicht darauf, dass das Statistische Bundesamt oder der Mikrozensus oder überhaupt der deutsche Staat sich endlich mal darum bemüht, diese Diskriminierung sichtbar zu machen, sondern die haben einfach mit in Hilfe, glaube ich, der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, von der sie Mittel bekommen haben, eine Befragung gemacht unter der schwarzen Bevölkerung in Deutschland, um erstmal zu wissen, wie groß ist diese Bevölkerung. Das haben wir ja nur Schätzwert, das wird geschätzt, dass es knapp über 1 Million ist. Und haben sie zu ihren Alltagsrassismus- und Diskriminierungserfahrungen befragt. Und die Ergebnisse, denke ich, werden jetzt in diesem Frühjahr kommen. Und ich denke mal, das ist jetzt, also der Anspruch dieser Studie war nicht, dass sie repräsentativ ist und so, und dass sie jetzt, glaube ich, so, sondern es ging einfach darum, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen zu einem Thema, zu dem es in Deutschland eben noch ganz, ganz, ganz wenig, also eigentlich fast gar keine empirischen Daten gibt.
Und damit sich das ändert, dafür forscht Ruder Jemeine. Am Ende darf ich die Frage stellen, jenseits des kleinen Dorfes, wo haben Sie Ihre fernen Wurzeln?
Meine Eltern, also meine Mama und mein Vater, sind in den 80ern aus Eritrea zugewandert.
Herzlichen Dank an Dr. Ruder Jemeine vom Berliner Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Es war ein wunderbares Gespräch. Danke.
Dankeschön.
Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.